Ideenfänger-Podcast. Der Politik-Podcast der Union-Stiftung.
Herzlich willkommen zum Podcast der Union-Stiftung. Heute haben wir eine weitere Folge für euch und heute zu Gast bei uns Juri Schneller. Juri Schneller ist Politikberater. Juri, vielleicht kannst du dich unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz vorstellen.
Ja, hallo, mein Name ist Juri, ich bin 29 Jahre alt, bin Mitgründer und Geschäftsführer von Cosmonauts & Kings. Wir sind ein politisches Startup aus Berlin, beschäftigen uns an der Schnittstelle von Politik, Kommunikation und Technologie mit unterschiedlichen Lösungen, komme aus dem schönen Baden-Württemberg. Ursprünglich habe am Bodensee studiert und in Washington D.C. und freue mich sehr, heute bei euch im Saarland zu sein.
Ja, vielen Dank.
Starten wir auch direkt mit der ersten Frage. Wie verändert die Digitalisierung die Struktur und den Prozess der Meinungs- und Willensbildung in Ihren Augen?
Also ich glaube, was wir gerade erleben, ist ja generell eine große Verschiebung, die schon in vielen, vielen anderen Bereichen stattgefunden hat. Das Thema Digitalisierung hat ja die Wirtschaft in vielen Bereichen schon umgekrempelt. Wir müssen ja nur auf die Straße gehen. Das sind heute die Amazon, die Netflix und die Googles, die große Plakate schalten. Also in vielen, vielen Lebensbereichen hat Digitalisierung schon unser Leben, wie wir sprechen, wie wir einkaufen, was wir konsumieren, verändert. Und jetzt erleben wir eben den Teilbereich der Politik und der öffentlichen Kommunikation als einen der letzten Bereiche. Und vor allem natürlich der Aufstieg von Social Media, als aber auch die Verschiebung hin zu alternativen Medien, zu neuen Nachrichtenmöglichkeiten und vor allem aber auch zur Möglichkeit, dass jeder Mensch nicht nur Empfänger, sondern auch Sender von Botschaften, von politischen Nachrichten sein kann und damit ein Millionenpublikum erreichen kann, hat die Art und Weise, wie Politik vermittelt, gestaltet und auch mit den Menschen untereinander in den Dialog tritt, für immer verändert.
Kurze Rückfrage, warum hat es so lange gedauert in der Politik?
Also es war natürlich so, dass wir erstmal wie bei vielen technologischen Innovationen erstmal so einen Break-Even-Punkt erreichen mussten, bis genug Menschen diese Technologie auch genutzt haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel dran denken, wann hat Facebook und WhatsApp in Deutschland erst wirklich Fahrt aufgenommen? Ja. Gerade WhatsApp hat es ja einige Jahre gebraucht, bis jetzt heute fast 40 Millionen Menschen in Deutschland WhatsApp nutzen, 32 Millionen auf Facebook. Facebook ist 2007, 2008 nach Deutschland gekommen. Also es hat einige Jahre gebraucht, bis sozusagen diese Marktpenetration so groß war, dass wir wirklich davon sprechen können, dass es für viele Menschen das Smartphone die erste und primäre Nutzung für den Medienkonsum im Alltag ist. Ja, muss man sich nur überlegen, wenn man vor 10 Jahren noch in der U-Bahn gesessen ist und heute, dass es ein sehr unterschiedliches Bild ist. Also bis wir davon sprechen können, dass es wirklich auch jeden Menschen in seiner Alltagsnutzung das Smartphone zum primären Informationsobjekt geworden ist, hat es einige Jahre in Anspruch genommen.
Ja, was ist so aus deiner Sicht der grundlegende Unterschied zwischen digitaler und analoger Kommunikation, also wenn man das so nennen möchte?
Also ich habe immer einen Begriff so ein bisschen mit noch heutzutage schon dieser Trennung digital und analog. Natürlich haben wir traditionelle Medien, wenn wir jetzt an die Zeitung denken oder an das Radio oder an Fernsehen, wo wir erstmal nicht die Möglichkeit haben, dass der Rezipient, der Empfänger, unmittelbar Feedback-Resonanz geben kann, was er da empfängt. Also wenn wir jetzt an Digitales denken, ist natürlich ein unterschiedlicher Faktor, dass in Echtzeit ich als Empfänger in den Dialog mit dem Absender treten kann. Also ich kann etwas kommentieren, ich kann etwas teilen, ich kann die Resonanz noch weiter verbreiten in meine eigenen Wirkungskreise und ich kann aber vor allem selbst diese Angelegenheit kommentieren und mit meiner Community, mit meinen Freunden diskutieren. Das ist so ein bisschen so ein grundlegender Unterschied und was natürlich auch, was ich vorhin meinte, dass jeder zum Empfänger wird, natürlich auch anders ist, dass wir traditionell immer hatten, dass klassische, die Medien als Gatekeeper klassischerweise natürlich in der Lage waren, ein Millionenpublikum zu erreichen. Und heute haben wir sehr fragmentierte Öffentlichkeiten. Das heißt, wenn ich jetzt Influencer-Marketing machen würde, würde ich sagen, dass natürlich es neue Öffentlichkeiten gibt. Ein Cristiano Ronaldo mit seinen, das will ich keine falsche Zahl sagen, ich glaube 75 Millionen oder 80 Millionen Facebook-Fans, als auch viele Influencer hierzulande, die natürlich ihre eigenen Teilöffentlichkeiten gebildet haben. Das heißt, ein weiterer Unterschied ist, dass wir früher noch im analogen Bereich klassische große Abdeckungen hatten, wie jetzt beispielsweise die Saarbrücker Zeitung, die natürlich noch ein klassisches Klientel und Zielgruppe erreicht. Und in der digitalisierten Welt zerfallen diese Zielgruppen in viele kleine Partikularöffentlichkeiten. Da kommen wir dann später zu dem Problem von Echokammern und der Frage, welche Informationen beziehe ich überhaupt und bin ich in der Lage, unterschiedliche Informationen auch einzubewerten, welche Intention dieser Empfänger vielleicht, der Absender mit dieser Botschaft hat. Das ist aber etwas, was sich grundlegend jetzt zum Analogen unterscheidet. Und vielleicht noch ein dritter Punkt, was eben auch ein sehr zentraler Punkt ist, ist, dass natürlich die Kosten, durch dieses Medium zu kommunizieren, praktisch minimiert wurden, beziehungsweise kaum noch existent sind. Ja, eine Zeitung zu drucken, einen Fernsehkanal zu senden, Radio etc. war schwierig. Wir sitzen jetzt heute hier, vor uns steht ein kleines Gerät und wenn ich sozusagen da jetzt eine Podcast-Serie mache oder auf Facebook mit meinem Handy, mit meinem Smartphone ein Facebook-Live-Video mache und meine Tausende von Anhängern schicke, kostet das mich de facto nichts. Ja, also die Kosten, um Content, um Inhalte, Informationen, Nachrichten zu produzieren und damit letztlich auch potenziell, wenn es Resonanz bei Menschen erzeugt, Hunderttausende, Millionen von Menschen zu erreichen. Siehe der Twitter-Account von Donald Trump. Gab es jetzt gerade vor ein paar Tagen eine Studie, dass jeder fünfte Amerikaner den Twitter-Account abonniert hat. Und wenn Donald Trump da reinsendet, kostet ihn das überhaupt nichts, dieses Medium zu nutzen. Und das ist eben ein großer Unterschied zu der früheren Hürde, wo es vielleicht um analoge Kommunikation ging.
Sie haben jetzt gerade die gesellschaftlichen und auch technischen Konsequenzen der Digitalisierung recht eindrucksvoll geschildert. Welche Konsequenzen müssen denn Politiker daraus für ihr Sprechern in ihre Kommunikation ziehen?
Also ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt, den wir auch aktuell in der Vertrauenskrise, in der sich die politische repräsentative Demokratie aktuell in Europa oder ich sag mal in den meisten westlichen Demokratien befindet, nämlich eine Vertrauenskrise in wie politische Entscheidungsprozesse laufen und wer auch die handelnden Akteure sind, ist sicherlich, dass wir sehr anliegenbasiert kommunizieren müssen. Also wenn ich jetzt einen Politiker vor mir sitzen habe, würde ich erstmal sagen, was ist das Wichtige, nicht nur zuzuhören. Das klingt jetzt vielleicht erstmal sehr banal, aber wenn wir uns anschauen, wie oft noch Facebook oder Social Media Kommunikation bei den entsprechenden Akteuren läuft, ist es immer noch eigentlich die klassische Absenderlogik von früher auf Facebook übersetzt. Ne? Also steht dann der Politiker, gibt Statements, das wird dann auf Facebook gestellt oder Twitter oder YouTube und ist immer noch sehr absendergetrieben und wenig wirklich involvierend, also die Menschen mitzunehmen. Und wenn wir uns anschauen, erfolgreiche, jetzt vor allem digital getriebene Kampagnen in der Vergangenheit, sei es Justin Trudeau, sei es auch Sebastian Kurz, sei es Emmanuel Macron, oder auch immer natürlich Donald Trump, waren das alles Kampagnen und Politiker, die zumindest den Menschen das Gefühl gegeben haben, über Social Media Teil eines etwas größeren Ganzen zu sein, Teil einer Bewegung zu sein, gemeinsam ein Ziel zu erreichen, elementarer Bestandteil davon, auch diese Botschaft weiterzutragen und zu multiplizieren. Und Menschen über Social Media das Gefühl zu geben, dass sie Teil von etwas sind und nicht nur sozusagen reines Klickvieh, ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, um Menschen für die eigene Sache zu begeistern, sie mitzunehmen und auch das Gefühl zu geben, mir ist deine Meinung wichtig, ich begegne dir mit Respekt, ich begegne grundsätzlich den Menschen dort mit Respekt und mich interessiert, was ihr denkt und welchen Beitrag ihr leisten könntet, damit wir gemeinsam erfolgreich an einer Sache sind.
Ist die Konsequenz daraus, dass nicht nur die Strukturen, sondern auch die Inhalte sich verändern in der Kommunikation?
Klar, wir haben natürlich eine Herausforderung. Gibt es ja ganze Bücher dazu zum Thema Aufmerksamkeitsökonomie, ne? Das ist immer ein schönes Stichwort, dass wir in eine Zeit eintreten, in der Politik, dadurch, dass sie auf Plattformen kommuniziert, in diesem Kampf um Aufmerksamkeit bestehen muss. Das heißt, wenn ich jetzt die CDU bin oder die SPD, sind nicht meine klassischen Wettbewerber der politische Gegner auf Facebook und auf Twitter und auf YouTube, sondern erstmal das, was die Menschen zu 90-95% ihrer Zeit auf Social Media konsumieren. Und das ist Unterhaltung, das ist Sport, das sind Content von Familien und Freunden. Mark Zuckerberg hat es ja so schön auch in einem Statement gesagt, meaningful interactions with friends and families, also dass dort natürlich die Menschen dort primär mit interagieren. Das bedeutet, Inhalte, vor allem politische Inhalte, müssen komplexitätsreduzierend sein. Also erstmal der Logik, dass Menschen nur sehr, sehr wenige Sekunden überhaupt Aufmerksamkeit mir schenken werden. Das heißt, ich muss in wenigen Sekunden klar machen, warum ist das, was ich dir zu sagen habe, relevant für dich, für dein Leben, für deine unmittelbare Lebensgestaltung und was ist die Dringlichkeit und was kannst du vielleicht jetzt tun. Das heißt, alles, wie politische Kommunikation aufgebaut ist, verändert sich dahingegen, dass wir kürzer, kompakter werden müssen und gleichzeitig, sofern wir nicht dem populistischen, sozusagen der populistischen Krankheit anheimfallen wollen, natürlich trotzdem keine Fakten auszulassen, keine Fakten zu widerdrehen und natürlich dem Anspruch von Glaubwürdigkeit, Authentizität, Ehrlichkeit gerecht zu werden. Und das ist natürlich eine Dichotomie, die schwierig einzuhalten ist. Aber grundsätzlich gilt, dass in immer kürzeren Aufmerksamkeitszyklen, in den Kampf um die Timeline und der Kampf um Aufmerksamkeit tendenziell diejenigen bevorzugt werden, die lauter sind, die zumindest erstmal auffallend sind und diejenigen, die vielleicht jetzt dröge oder spröde Sachpolitik machen oder Schwierigkeiten haben, auch durch ihren Gestus und Habitus zu kommunizieren, weil sie vielleicht irgendwie langweilig rüberkommen oder etwas altbacken, dass das natürlich eine Herausforderung ist, die da ganz zentral ist, dort eben auch zu gucken, wie schaffe ich es, den Menschen in weniger Zeit das Gefühl zu geben, hey, das, was ich jetzt zu sagen habe, ist für dich und dein Leben wichtig.
Auf der Homepage von Cosmonauts and Kings, dessen Gründer und Geschäftsführer Sie auch sind, ist zu lesen, dass Sie im Rahmen des Targeting Menschen zusammenbringen mit Organisationen oder politischen Anliegen, deren Interessen und Präferenzen Sie entsprechen. Wie verhindern Sie da in dem Kontext die Gefahr, dass Menschen in eine Art Filterblase geraten und dort bleiben? Oder anders gefragt, wie bringe ich denn Menschen mit anderen Einstellungen und Ansichten in Kontakt mit meinen Argumenten?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Grundsätzlich ist die erste Herausforderung für Organisationen, erstmal Menschen zu finden, die meine Anliegen unterstützen. Das heißt, ich muss überhaupt erstmal da draußen wissen, wer sind Menschen, die bereit sind, für mein Anliegen sich zu engagieren und einzusetzen. Aber genau eben auch der andere Punkt, natürlich auch Argumente und Debatten zu suchen. Das bedeutet aber, und es ist ein psychologischer Faktor, natürlich auch zu wissen, ich stelle mich einer argumentativen Schlacht. Das heißt, natürlich kann ich als Partei sagen, ich möchte ganz gezielt AfD-Anhänger ansprechen oder ich möchte ganz gezielt Anhänger der Linkspartei ansprechen. Was mir dann aber auch bewusst sein muss, wenn ich jetzt als zum Beispiel Parteiabsender gezielt, sage ich mal, in einer AfD-Community Inhalte bewerbe, also sprich diesen Menschen politische Inhalte anzeige, dass erstmal der Widerstand, um es mal gering zu sagen, sehr hoch sein wird. Also es bedeutet auch, in dem Moment, wo ich auf andere Zielgruppen zugehe, auch die Ressourcen zu haben, dort dann auch in ein Community-Management oder in einen Dialog einzutreten, weil oft, und da ist dann die Hemmschwelle besonders in Deutschland doch sehr hoch oder die Angst vor dem Shitstorm oder vor sehr negativer Resonanz sehr hoch, ich mir natürlich bewusst sein muss, in dem Moment, wo ich in einer generellen Ausgangslage, in der die politische Polarisierung in Deutschland eher zu als abnimmt, in dem die politische Kultur vor allem auf Social Media rauer wird. Nicht zuletzt ist ja das Thema Hate Speech auch immer die generelle Frage, was ist der Standard, der bei uns gelten sollte, ein Problem. Und dementsprechend heißt das für mich, wenn ich diese Filterblasen ansprechen möchte und ganz gezielt Menschen mit ihnen konträr widersprechenden Weltbildern auseinandersetzen möchte, heißt das auch, dass ich mir bewusst sein muss, dass ich beschimpft werde, dass ich angegriffen werde, dass ich sehr schlimme, negative Nachrichten bekomme. Und davor schrecken viele Menschen oder Organisationen zurück, weil natürlich nach außen dann das Bild entsteht, dass diese Botschaften sehr negativ oder ablehnend bewertet werden.
Ja, vielleicht auch ein Aspekt, der da reinspielt. Also wir haben ja eine alternde Gesellschaft. Und die Gruppe der über 60-Jährigen wird ja immer größer, die ist ja auch politisch relevant. Jetzt gibt es ja vielleicht ein Problem, diese Zielgruppe anzusprechen mit Social Media, mit anderen neuen Medien. Wie ist da deine Erfahrung? Bekommt man die auch über Facebook oder Twitter oder WhatsApp aktiviert oder muss man da den klassischen Weg über Flyer oder Anzeige gehen?
Ja. Also es gibt sicherlich noch viele, viele Menschen. Wie gesagt, ich hatte es vorhin eingangs gesagt, 32 Millionen Nutzer auf Facebook bei einer Gesamtbevölkerung von 82 Millionen. Sprich, da ist noch deutlich Luft nach oben, was jetzt die Ausfüllung angeht. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass das Median-Durchschnittsalter des Facebook-Nutzers, der Nutzerin in Deutschland sich fast schon der allgemeinen Bevölkerungsentwicklung annähert. Also wenn wir uns anschauen, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber es war Ende 30 sozusagen, was der Durchschnittsalter des Facebook-Nutzers angeht, ich glaube 7 oder 38 war es, dann müssen wir sehen, dass dort natürlich auch eine Verschiebung stattfindet. Sprich Instagram, TikTok, Snapchat, wo natürlich eine jüngere User-Community ist, Facebook inzwischen schon eher eine ältere Community. Wenn es dann aber darum geht, die 60-Plus-Generation noch abzuholen und ja, gerade für politische Wahlkämpfe, wenn man jetzt an Ostdeutschland denkt, wo strukturell zum Beispiel eine deutlich ältere Bevölkerung ist, dass neben Social Media natürlich weiterhin auch vor allem, sei es jetzt Tür-zu-Tür-Wahlkampf, sei es jetzt auch Veranstaltungen in den Dörfern, gerade im ländlichen Raum, natürlich noch weiterhin maßgeblicher Bestandteil sein müssen. Und das ist auch etwas, wovor ich auch immer warne, dass es immer so eine Ausschlusssache ist, wohin shifte ich jetzt mein Budget, digital oder sozusagen klassische Roadshow, dass es integriert gedacht werden muss. Ja, also, dass ich nicht sagen kann, ich mache jetzt nur irgendwie tolle Facebook-Videos und tue dafür woanders die Sachen streichen.
Was natürlich für die Parteien bedeutet, dass sie immer mehr Geld investieren müssen, oder?
Ja, also ich meine, eins würde ich immer sagen, der größte Ausgabenpunkt von Parteien sehe ich sehr kritisch und das ist das schöne klassische Wahlplakat. in Zeiten, in denen Bertelsmann Stiftung hat gerade eine schöne Studie veröffentlicht, 13% der Deutschen noch sagen, sie vertrauen sehr stark oder sehr noch den politischen Parteien. Ich jetzt mal in den Raum stellen würde, ob es noch verhältnismäßig ist, durch die recht teuren Wesselmänner, so ein Wesselmann an der Autobahnausfahrt, an der Straßenkreuzung kann mal so in einem heißen Wahlkampfphase mal mehrere tausend Euro kosten. Das multipliziert sich dann natürlich mit den Plakaten. Und der Botschaftsinhalt und die Personalisierungsmöglichkeit, zum Beispiel, was ich im Vergleich zu Social Media habe, würde ich jetzt doch in Frage stellen. Ja. Weil natürlich weiß ich, dass es für den Bekanntheitsgrad eines Kandidaten, einer Kandidatin oder vielleicht für auch einer Partei, um auch vor allem Innenwirkung zu zeigen, so wir sind jetzt da, wir sind auf der Straße, wir sind präsent, wichtig ist. Aber jetzt, um die breite Öffentlichkeit anzusprechen, Menschen zu mobilisieren, Menschen zu begeistern, würde ich zumindest den proportionalen Anteil, den klassische Plakatwerbung in Deutschland noch hat, drei große Fragezeichen dahinter setzen.
Ja, zum Schluss haben wir auch noch ein paar Fragen an dich. Was verbindest du denn mit dem Saarland?
Also ich muss als ich 2013 Wahlkampf gemacht habe, war mein damaliger Chef, kam auch aus dem schönen Saarland. Da gab es dann im Sommer immer die schönen Schwenker-Einsätze, die er dann mitgebracht hat. Deswegen absolut die besten Grillabende mit der besten Fleischqualität. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Erinnerung geblieben. Und das Zweite, das muss ich auch sagen, ich habe vorhin schon gesagt, dass ich wirklich wenige Landstriche kenne, in denen die Menschen, glaube ich, so eine Offenheit gegenüber anderen Menschen haben. Also wo man jetzt sagen würde, vielleicht im Rest von Deutschland, ich meine, ich komme jetzt aus dem Süden, da würde man jetzt die Norddeutschen auch eher vielleicht etwas kühler bezeichnen, aber im Verhältnis zu den meisten anderen Landstrichen in Deutschland sind die Saarländer, würde ich doch als sehr, sehr offenherzig und freundliche Menschen einfach beschreiben.
Welches Social-Media-Profil ist Ihnen in der letzten Zeit in positiver Erinnerung geblieben?
Also ich werde ja öfters gefragt, wenn wir Workshops machen, vor allem auch jetzt mal mit deutschem Bezug, wer so Politiker, Politikerinnen sind, die Social Media in einem sehr involvierenden Ansatz nutzen. Und wer mir da immer wieder auffällt, ist die Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen in Bayern, die ich finde zum Beispiel auf Instagram, aber generell einen unfassbar tollen Auftritt hat, weil sie nicht nur die Menschen mitnimmt, sehr zeigt, wie es ist, das Alltag einer Politikerin, sondern auch den Menschen das Gefühl gibt, wirklich auf Augenhöhe zu kommunizieren. Und ich glaube, das ist etwas, was die Menschen auch sehr wertschätzen und spüren, hat man auch bei dem Wahlergebnis und dem tollen Wahlkampf, den die Grünen dort gemacht haben, gespürt, dass das nicht von oben herab versucht wird, den Menschen zu erklären, so das und das sind jetzt die Meinungen, die habt ihr doch bitte zu glauben, sondern den Menschen einfach das Gefühl zu geben, ich begegne dir auf Augenhöhe, ich begegne dir mit Respekt. Und wir haben vor allem den positiven Willen, etwas zu verändern, weil ich glaube, eins ist auch ganz wichtig, das hat man da zum Beispiel gelernt, was die Grünen sehr gut schaffen, ist es das Lebensgefühl, Politikveränderung und Gestaltungswille auch in einem positiven Ansatz zu vermitteln und vielleicht nicht nur wie Populisten oder auch teilweise in den großen Volksparteien immer das Negative hervorzustellen, was man alles nicht will, sondern wirklich zu sagen, so welches Gesellschaftsbild, gerade in Umweltfragen, wollen wir eigentlich und wie können wir es schaffen, dass die Menschen im Alltag, in ihrem Konsumverhalten vielleicht etwas ändern. Und das finde ich sehr, sehr schön gemacht. Deswegen große Empfehlung für alle, die sich da interessieren, da mal bei ihr vorbeizuschauen.
Ja, noch eine letzte Frage an dich. Welches Buch kannst du uns empfehlen und warum?
Also eines meiner Lieblingsbücher für alle, die sich mit politischer Kommunikation beschäftigen, ist vom jüngeren Bruder von Cicero, Quintus Cicero, Wie man Wahlen gewinnt. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ist sozusagen für mich eines der Standardwerke, wenn es um Campaigning geht. Es ist jetzt auch vor über ein bisschen mehr als 2000 Jahren geschrieben worden und es ist ganz lustig, wenn man das nämlich so liest, merkt man damals noch im alten Rom, wo es um die Wahlen zum Senat und Co. ging, dass sich sozusagen an den Grundformen, wie überzeuge ich Menschen, was sind Möglichkeiten der Ansprache, gar nicht mal so viel geändert hat in der Zwischenzeit. Und es ist ganz lustig zu lesen, wenn es dann so um Taktiken geht, die Leute angesprochen werden, wenn man sich denkt, das ist vor so langer Zeit geschrieben worden, dass eigentlich die Grundthemen in der Kommunikation, vor allem in der Politik, sich nicht ändern, nämlich wie gewinne ich Vertrauen, wie schaffe ich, dass Menschen mir zuhören und am Ende natürlich auch, wie stelle ich meine Stärken hervor und vielleicht die Schwächen des Gegners noch weniger. Von daher da große Leseempfehlung, ist auch nicht allzu dick, ein kleines Büchlein.
Ja, vielen Dank, Juri, für das Interview. Und wir verabschieden uns und kommen bald mit einer neuen Folge. Bis dann, tschüss.
Tschüss.
Das war der Ideenfänger-Podcast. Mehr zur Union Stiftung im Netz. www.unionstiftung.de